بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Und herzlich willkommen zur Fortsetzung dieser Reihe und dieses Werkes مختصر منهاج القاصدين. Und wir waren stehen geblieben bei der غيبة, also dem Lästern, möge Allah uns davor bewahren und unsere Sünden vergeben. Der Autor sagte, der Verdacht, wann auf Arabisch, ist das, worauf sich die Seele stützt und wozu das Herz neigt. Es steht dir nicht zu, einem Muslim etwas Schlechtes zu unterstellen, es sei denn, eine Sache zeigt sich dir so klar, dass sie keinen anderen Deutungsraum mehr zulässt. Wenn dir ein vertrauenswürdiger Mensch etwas berichtet und dein Herz dazu neigt, ihm zu glauben, bist du entschuldigt. Denn würdest du ihn der Lüge bezichtigen, würdest du gegen den Überbringer dieses Berichts einen schlechten Verdacht hegen. Du sollst also weder dem einen blindlings Gutes noch dem anderen Schlechtes unterstellen, sondern prüfen, ob zwischen ihnen Feindschaft oder Neid besteht, denn in einem solchen Fall ist Verdacht berechtigt. Also er sagt, wenn jetzt jemand über einen anderen etwas gesagt hat, zum Beispiel in einer Zeugenaussage, du sollst natürlich nicht den Leuten erlauben zu lästern. Es geht jetzt nicht um einen Fall, jemand will lästern, dann sagst du ihm, bitte hör auf damit. Aber wenn wir jetzt einen erlaubten Fall haben, wie wir gleich noch näher sehen werden, indem man über Abwesende reden darf. Eigentlich haben wir gesagt, ist Lästern die Rede über Abwesende. Das ist grundsätzlich nicht erlaubt. Es gibt aber Ausnahmen. So, wir reden jetzt von diesen Ausnahmen. Und jetzt kommt jemand und sagt dir etwas, Zeugenaussage, zum Beispiel jemand will heiraten und du bekommst mit, dieser Bruder ist nicht gut, er ist geizig, wie ein Nabi alaihissalatu wassalam gesagt hat über einen, dass er geizig ist, oder der andere, dass er schlägt, ja, dass er seine Frau schlagen würde. So, wenn wir jetzt also eine berechtigte Situation haben, über Abwesende zu reden, dann gilt, derjenige, der dir diese Info gegeben hat, wenn er vertrauenswürdig ist, dann glaube ihm. Denn wenn du ihm nicht glaubst, bezichtigst du ihm der Lüge. Also sagt er, du sollst auch nicht über diesen Zeugen schlecht denken. Wenn es aber einen Verdacht gibt, dass diese Aussage aufgrund von Neid, Missgunst, Konkurrenz, irgend so ein Grund vorhanden ist, dann darfst du ihn verdächtigen. Also dann darfst du oder solltest du vorsichtig sein und nicht sofort urteilen. Und wenn du tatsächlich einen Fehler eines Muslims erkennst, dann weise ihn im Geheimen darauf hin. Also wenn du mitbekommst, jemand hat etwas Schlechtes getan, dann soll die erste Etappe sein, im Geheimen zwischen dir und ihm ihn dazu aufzurufen, das zu unterlassen. Dann sagt er, wisse, zu den Früchten des schlechten Verdachts gehört das Schnüffeln und Ausspionieren, Tajassus. Und das ist verboten, denn das Herz begnügt sich nicht mit dem bloßen Verdacht, sondern sucht Gewissheit und beginnt nachzuforschen, was verboten ist, da es zur Entblößung der Fehler eines Muslims führt. Wenn dir eine Sache jedoch verborgen bleibt, bleibt auch dein Herz reiner gegenüber deinem Bruder im Glauben. Deswegen war die Art des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass er nichts hören wollte von den Menschen. Er möchte weiterhin gut denken über die Leute. Er möchte weiterhin, wenn er sie sieht, an nichts Schlechtes denken. Und deswegen, das ist kein guter Charakterzug, immer herauszufinden. Es mag sein, jemand hat ein paar Macken, aber das will ich gar nicht mitbekommen.
Ich will ihn so lieben, wie er ist. Wir reden jetzt nicht über einen Massenmörder, über einen Heuchler, über einen, der den Islam bekämpft. Wir reden jetzt, er schläft zu viel. So, musst du mir das sagen jetzt? Das will ich gar nicht wissen. Das heißt, es gibt Leute, die wollen jedes Detail wissen. Aber das gehört sich nicht. Denn jeder Mensch hat Fehler. Wer hat keine Fehler? Wer hat keine Macken? Willst du, dass die Menschen jede einzelne Macke und jeden einzelnen Fehler von dir kennen? Nein. Wir übersehen Fehler, damit wir weiterhin gut miteinander umgehen können. Und es muss nicht sein, dass ich 100% mit dir einverstanden bin in allen Bereichen. Wir reden jetzt nicht über Haram, ja, sondern einige, du magst das mehr, ich mag das eher nicht. So, aber damit es gar nicht zu den Konflikten kommt, sollen wir vieles bedecken und gar nicht darüber reden. Dann kommen wir zu den Situationen, wann wir reden dürfen über die anderen. Ja? Also wann ist das Lästern erlaubt? Also wann dürfen wir über Abwesende reden? Wann ist Riebe geboten sogar? Also erlaubt. Du musst oder du sollst über eine Person reden, obwohl diese Person nicht da ist. Erstens, das ist die Ausnahme. Das macht man nur, wenn es nicht anders geht. Er sagt, wisse das, was das Erwähnen der Fehler anderer erlaubt, ist nur dann gestattet, wenn es einen rechtmäßigen Zweck verfolgt, der nur auf diesem Weg erreichbar ist. Es geht nicht anders. In solchen Fällen wird die Sünde der Riebe aufgehoben. Diese Fälle sind folgende. Erstens, die Beschwerde, Tawallum, also dass du redest über jemanden, der dir etwas angetan hat. Dass ich das in die Zeitung schreibe und herausposaune, nein, sondern mit jenem darüber reden, der mir helfen kann. Es geht also nicht darum, dass ich der ganzen Welt sage, oh, guck mal, man hat mir das getan und wo siehst du und hast du nicht gehört, hast du nicht gesehen. Sondern es geht darum, rede mit jener Person, die dir helfen kann. Entweder er kann diese Ungerechtigkeit beenden oder er kann dir Tipps geben, wie du diese Ungerechtigkeit erträgst, wenn man sie nicht ändern kann. Es gibt Situationen, derjenige, der dir etwas angetan hat, ist viel mächtiger und hat Connections und Beziehungen. Und niemand in deiner Umgebung kann was dagegen tun. Aber zumindest kann er dir sagen, guck mal, hab Geduld oder mach dies oder jenes, dann kannst du das ertragen und so weiter. Also, dem Unterdrückten, also Mazlum, ist es erlaubt, seinen Unterdrücker, also Zalim, zu erwähnen, wenn er sich an jemanden wendet, der ihm zu seinem Recht verhelfen kann. Also es gehört sich nicht, barakallahu fikum, zu jammern, sondern es ist erlaubt, sich zu beschweren bei jemandem, der einem helfen kann. Was ist der Unterschied zwischen Beschwerde und Jammern? Jammern ist, du redest, ohne dass es was bringt. Oh, mir geht's nicht gut. Oh, die haben mir getan. Oh, und dies und jenes. Oh, und das. Warum sollst du das nicht tun? Weil damit bedrückst du den Zuhörer. Kein Mensch erträgt es, Leiden der anderen immer zu hören. Ja, aber ich will sein Leid teilen. Er soll erst einmal sein Leid ertragen. Denn nur damit es dir besser geht, ich habe, alhamdulillah, ich konnte jetzt reden, ich konnte jetzt alles rauslassen und so. Geht's dir jetzt gut? Alhamdulillah. Aber dem anderen geht's jetzt schlecht. Und jetzt? Du hast keine Depression mehr, aber der andere, der kann nicht mehr schlafen jetzt. Das heißt, es geht, wenn es einen Sinn macht, Leute werden helfen, okay, bitteschön. Das ist wieder was anderes. Wir reden jetzt über Jammern. Jammern bedeutet, es bringt nichts. Du wirst jetzt reden und klagen, ohne dass es was bringt. Die Ulama sind so weit gegangen, wie Imam Ahmad rahimahullah die Ansicht war, dass dieser Ton, wenn man Schmerzen hat, ja, ist ja unterschiedlich, je nach Kultur. Hier in diesen Breiten sagt man Aua, oder nicht? Bei uns sagt man Ach, oder nicht? Was sagt ihr so? Ei, ja, oder dieses selbst dieser Ton schon ist nicht erlaubt. Warum? Weil du bedrückst dann den anderen. Ja, aber tut mir leid, tut weh. Okay. Wenn es so ein Schmerz ist, das kam jetzt aus dem Affekt, das ist wieder was anderes. Aber es gibt Leute, die versalzen es. Geht's noch? Ja, mein kleiner Finger tut weh. Ja, Latif. Ich dachte, ein Zug hat dich überfahren. Er will einfach den Leuten sagen, Jungs, mir geht's nicht gut. Ja, ist ja gut. Also, was heißt, ist ja gut? Wir haben's verstanden. Aber trotzdem brauchst du jetzt kein Tsunami an Geräuschen auf uns zu hetzen, so dass es den anderen nicht gut geht. Ein Muslim ist kein Egoist. Wie gesagt, es ist zu unterscheiden zwischen dem einen Fall das unnötige Jammern und das andere ist das berechtigte Klagen. Wann ist es berechtigt? Wenn du die Wahrscheinlichkeit hast oder die Erwartung hast, dass diese Person dir hilft. Ob es jetzt Krankheit ist oder Ungerechtigkeit oder sowas ähnliches. Zweitens, die Hilfe bei der Veränderung eines Übels und die Rückführung des Unterdrückers auf den Weg der Rechtschaffenheit. Also, auch da, dass du etwas gesehen hast, was schlecht ist und es geht nicht mehr anders. Also noch einmal, immer bitte, barakallahu fikum, darauf achten, das ist die letzte Station, nicht die erste. Zuerst redest du mit dieser Person, hör bitte damit auf. Er will nicht damit aufhören. Dann ermahnst du ihn nochmal, guck mal, das ist nicht gut, was du da machst. Und so weiter. Und da vergeht auch Zeit. Nicht, ich habe es einmal gesagt, das war's, tut mir leid, jetzt muss ich Jazeera live anrufen und rausposaunen. Nein, sondern versuche, Geduld zu haben, aufzuklären, zu ermahnen. Subhanallah. Er will sich nicht ermahnen lassen, es ging nicht mehr. Seine Ungerechtigkeit geht weiter. Okay, dann kannst du sagen, guckt mal, bitte helft mir. Der lässt sich nicht ermahnen. Drittens, das Einholen einer Rechtsauskunft. Wenn jemand zum Gelehrten sagt, der und der hat mich ungerecht behandelt oder er hat mir mein Recht genommen, was ist mein Weg, um mich zu befreien, dann ist es erlaubt, die Person namentlich zu nennen. Das Bessere ist jedoch, umschreibend zu sprechen. Ta'rid heißt es auf Arabisch. Also nicht direkt. Etwa zu sagen, was sagst du über einen Mann, der seinen Vater oder Bruder ungerecht behandelt und ähnliches. Also normalerweise allgemein formulieren, nicht spezifisch. Jemand hat mein Auto zerkratzt. Was ist mein Recht? Was soll ich tun? Was empfiehlst du? Zum Beispiel. Manchmal ist eine Antwort abhängig, wer ist diese Person? Ist ein Unterschied, ob dein Vater, deine Mutter dir etwas angetan haben oder ein wildfremder Mensch. Wenn du jetzt sagst, wenn eine Person gesagt hat, sei ruhig und ich habe gesagt, sei du doch ruhig. So derjenige, der dir jetzt die Antwort gibt, sagt, okay, eigentlich, ja, gut, khair, inshallah. Er weiß aber nicht, du hast deiner Mutter das gesagt. Also, a'udhu billah, wie redest du mit deiner Mutter? Yani, je nachdem, um wen es geht, kann die Fatwa auch anders sein. Und deswegen, das ist sehr wichtig, wenn du Fragen stellst, musst du auch konkretisieren, so gut es geht. Ja, es mag sein, manchmal ist es einem unangenehm und so, aber jetzt nicht so im Absoluten bleiben, so dass derjenige, der antwortet, überhaupt nicht einschätzen kann, was du meinst, weil das ist ein Riesenunterschied. Geht es um Angehörige, enge Verwandte oder nicht und so weiter und so fort. Der Beweis für die Erlaubnis der namentlichen Erwähnung ist der Hadith von Hind, als sie sagte, Abu Sufyan ist ein geiziger Mann. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam widersprach ihr nicht. Er sagte ihr, also sie fragte, darf ich von seinem Geld nehmen, ohne dass er es weiß? Und er hat ihr das erlaubt. Natürlich im Rahmen des Nötigen. Also er war geizig, dass er nicht mal das gegeben hat, was sie benötigt hat. Also fragte sie, darf ich von seinem Geld etwas nehmen, damit ich mir das, was ich auch wirklich brauche, jetzt nicht Luxusartikel, Unnötiges, sondern wirklich Berechtigtes. Also hat er gesagt, nimm das, was du benötigst. Hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihr gesagt, stopp, Abu Sufyan ist nicht da. Red nicht über ihn. Warte, bis er kommt, und dann können wir gerne reden. Nein, hat er nicht. Er hat sie also nicht getadelt, dass sie über ihren Ehemann geredet hat, obwohl er abwesend war. Und hier gilt eben, wer sagt uns, dass das jetzt ein Gebot ist, dass das erlaubt ist? Die Regel, dass der Verzug der Aufklärung nicht gestattet ist. لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. Es ist nicht gestattet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam also etwas sieht, was falsch ist, und er schweigt. Das gibt's nicht. Wenn er etwas Falsches sieht, wird er reden. Umkehrschluss, wenn er nicht redet, ist es nicht falsch. Das heißt, durch das Schweigen des Propheten alaihi salatu wassalam leiten wir ab, dass eine Sache erlaubt ist. Wäre sie verboten, hätte er geredet. Und das ist ein Grundsatz im Islam. Viertens, das Warnen der Muslime. Wenn du etwas siehst, dass ein Lernender Umgang mit einem Mubtadi', also einem Neuerer, oder Fasiq, also einem Frevler, jemand, der öffentlich sündigt, pflegt und du befürchtest, dass er davon beeinflusst wird, dann darfst du ihm die Wahrheit offenlegen. Und hier natürlich müssen wir auch Maß halten und nicht übertreten. Denn noch einmal, grundsätzlich gilt, es ist verboten, über Abwesende zu reden. Aber manchmal muss es sein. Jemand ist bekannt dafür, dass er zur falschen Lehre aufruft. Jemand fragt dich, dieser und dieser TikToker, kann ich von ihm lernen? Dann sagst du ihm, nein, das ist ein Sektenanhänger, das ist keine Riebe, das ist sogar deine Pflicht. Denn du musst die Menschen davor warnen, davor, dass sie bei falschen Menschen lernen. Aber leider, Shaitan hat einigen Leuten von diesem Gesichtspunkt eingeflüstert, dass sie über Gelehrte lästern. Denn es ist ein Unterschied, ob wir jemanden haben, der grundsätzlich nach Koran und Sunna geht. Aber er hat mal einen Fehler, bitteschön. Also jeder Mensch kann Fehler machen. Es gibt keinen unfehlbaren nach dem Propheten Muhammad alayhi salatu wassalam. Deswegen sagte Imam Malik rahimahullah, von jedem wird genommen und von jedem wird abgelehnt. Es gibt keiner, von dem nimmst du alles. Und es gibt keinen, von dem nimmst du gar nichts. Sondern von jedem wird genommen, akzeptiert und von jedem wird auch abgelehnt. Oder bei jedem wird abgelehnt. Außer der hier. Und er zeigte auf das Grab des Propheten alayhi salatu wassalam. Kullun yu'khadu minhu wa yurad illa sahib hadha al-qabr. So, das bedeutet also, es gibt keinen unfehlbaren Gelehrten. Aber der Unterschied ist dieser Mensch jemand, der versucht, nach Koran und Sunna zu gehen, aber subhanallah, der hat in diesem Punkt einen Fehler gemacht. Dann wird nicht vor diesem Menschen gewarnt, sondern vor diesem Fehler. Das Warnen vor Fehlern ist gestattet. Dann kannst du sagen, guck mal, dieser Sheikh, tut mir leid, aber in diesem Punkt liegt er falsch. Einige übertreiben es und sagen, von dem darfst du gar nichts mehr hören. Und du, wenn du von ihm hörst, bist du selbst irregeleitet und so weiter und so fort. Diese Ketten, Tabdir, so wie es Ketten, Takfir gibt. Aber so sind die Ulama nicht. Wenn wir uns anschauen, die zeitgenössischen Gelehrten wie Ibn Baz, Ibn Uthaymin, Al-Albani, Rahimahullah, haben sie gesagt, wir dürfen nicht von diesen Gelehrten lernen, die einige Fehler haben. Imam Nawawi, Rahimahullah, hat einige Fehler. Imam Ibn Hajar, Rahimahullah, hat einige Fehler und andere. Und das ist kein Spott. Ibn Taymiyyah hat einige Fehler. Ibn Qayyim hat einige Fehler. Wer bist du da? Nicht ich sag das. Die Gelehrten haben das gesagt. So, das bedeutet also, wie sind diese Ulama damit umgegangen? Haben sie gesagt, oh, Nawawi hat ein paar Fehler, lernt nie was davon? Oder Ibn Hajar hat Fehler, lernt nie von ihm? Oder Suyuti hat Fehler, lernt nie von ihm? Nein, sondern nimm das Richtige und lasse das falsch. Wer sagt mir, was richtig und was falsch ist? Eben die Gelehrten, die so viel Wissen haben, dass sie das unterscheiden können. Aber dass du jetzt kommst und sagst, jeder Gelehrte, der einen Fehler hat, den stempeln wir komplett ab. Das ist eine Bid'ah. Das ist eine Erneuerung. So waren die Ulama nie. Und Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, lobte einige Anhänger der Asha'ira oder anderer Gruppen, obwohl sie Fehler haben. Warum? Weil sie missverstanden haben, weil sie aus Versehen, also sie wollten nicht den Fehler, nicht so wie die Jahmiyyah, zum Beispiel die Radikalen unter den Jahmiyyah, die tatsächlich die Religion zerstören wollten. Deswegen waren die Ulama hart gegen diese Leute. Aber die späteren, da sich die Lehren der Sekten so sehr verbreitet haben, dass die Menschen nicht mehr durchschaut haben, was richtig und falsch ist, die wurden anders behandelt. Wie Ibn Taymiyyah rahimahullah sagte, er sagte zu einigen, Jahmiyyah, aber nicht die ersten. Die ersteren, da gab es nicht so viele Scheinargumente. Die sind nicht entschuldigt, was Missverständnis und Unwissenheit angeht. Die späteren aber, da sich diese Irrlehren verbreitet haben und sogar Schulen staatlich gegründet wurden, und du konntest gar nicht studieren, außer an diesen Schulen, so dass eben die Scheinargumente sich verbreitet haben. Da sagt Ibn Taymiyyah rahimahullah, wenn ich das sagen würde, was ihr sagt, wäre ich kein Muslim mehr. Aber ich erkläre euch nicht zu Kuffar, weil ihr es nicht verstanden habt. Das ist die Methodik der Ulama. So, das bedeutet also, das Warnen muss im Maße sein. Darf nicht übertrieben sein. Auch nicht untertrieben, wie einige sagen. Heutzutage, guckt mal, redet nicht bitte, spaltet nicht die Umma. Ja, sollen wir nicht mehr über die Fehler reden? Sollen wir nicht sagen, das ist falsch? Also der Mittelweg ist, Fehler korrigieren, aber nicht die Gelehrten, die Fehler gemacht haben, verspotten oder angreifen im Sinne von abstempeln. Sondern der Mittelweg, das ist der Weg der Ulama, wie sie ihn gelebt haben. Ebenso, wenn du weißt, dass dein Diener, also wenn du einen Bediensteten hast, ein Dieb oder Sünder ist, darfst du dies dem Käufer mitteilen. Also früher hat man ja Sklaven gehabt. Und wenn du weißt, dieser Sklave, der klaut, dann sollst du natürlich demjenigen, der ihn kaufen will, sagen, dass er klaut. Heutzutage gibt es ein Arbeitszeugnis, oder nicht? So, ein Arbeitszeugnis schreibst du, der verspätet sich, der macht, was er will, ja, der ist unpünktlich und so weiter und so fort. Das ist keine Riebe. Wenn jemand fragt, und wie ist es, soll ich ihn einstellen? Dem Bruder. Ach ja, also guck mal, tut mir leid, aber ich habe ihn eingestellt bei mir, ich kann ihn nicht empfehlen. Das ist keine Riebe, ganz im Gegenteil, du bist hier im Zeugenstand. Du machst eine Zeugenaussage. Und genauso beim Heiraten kannst du sagen, okay, tut mir leid, ich kann nichts sagen über den Bruder, er ist nicht da. Doch, sage die Wahrheit. Ist er gut? Nach deinem Wissen natürlich. Wenn du es nicht weißt, weißt du es nicht. Aber wenn du es weißt, er ist jemand, der geizig ist oder der faul ist oder der irgendwie einen Fehler hat, verschwenderisch ist, dann sag diese Sache. Er hat eine Krankheit, Allahu a'lam, die also einen Einfluss hat natürlich auf das Eheleben und so weiter, dann musst du es sagen. Ebenso darf derjenige, der um Rat gefragt wird, etwa bei einer Heiratsabsicht oder bei der Hinterlegung einer Vertrauenssache, also Amana, offen sagen, was er über die betreffende Person weiß, mit der Absicht des aufrichtigen Rates, also Nasriha, und nicht mit der Absicht, Schaden zuzufügen, also nicht wegen Verleumdung. Du willst ihn nicht verleumden, ist keine persönliche Sache, sondern du willst einfach nur einen aufrichtigen Rat geben. Insbesondere, wenn er weiß, dass der Rat nur durch eine klare Aussage nützt. Und manchmal musst du es sagen. Manchmal geht es nicht anders. Yani zum Beispiel bei der Heirat, wenn du sagst, Wallahi, guck mal, jeder Mensch hat Fehler, oder nicht? Und Alhamdulillah, die Ehe, da muss man, was soll ich jetzt mit dieser Aussage? Die ist zu schwammig. Natürlich hat jeder Mensch Fehler. Aber ich will wissen, dieser Kandidat, der jetzt diese Tochter, Schwester heiraten will, welche Fehler hat er denn? Denn es ist ein Unterschied, ob der jetzt geizig ist oder ob er faul ist oder ob er Allahu a'lam was ist, je nachdem. Muss man schon konkret sagen, was für Fehler er hat. Sechstens, wenn jemand eine Sünde öffentlich begeht und sich nicht schämt, dafür genannt zu werden. Es wurde vom Propheten sallallahu alaihi wasallam überliefert, also es wurde hier diese Sirat al-Tamrid, also um zu erklären, dass dieser Hadith nicht ganz authentisch ist, wer den Schleier der Scham abgelegt hat, für den gibt es keine Riebe. Also wenn man über ihn redet, ist es keine Riebe. Die Bedeutung ist zwar richtig, aber Nabi sallallahu alaihi wasallam hat das nicht so gesagt. Ja, also dieser Hadith ist schwach. Und Al-Hasan al-Basri wurde gefragt, ist das Erwähnen eines Sünders, der seine Sünde offen begeht, Riebe, also Lästern? Er antwortete, nein. Und er verdient keine Ehre. Also es geschieht ihm recht, wenn man über ihn redet. Also jemand sündigt vor allen Leuten. Der hat seine Sünde nicht geheim gehalten. Wenn man jetzt sagt, guck mal, pass auf, das ist jemand, der ist nicht gut. Jemand nimmt Drogen. Und du weißt ganz genau jetzt, der geht mit Leuten und so. Dann sagst du, Shabab, passt auf, ne? Also, der nimmt Drogen. Aber der ist jetzt nicht da. Ja, aber das ist ein Mensch, der sündigt öffentlich jetzt. Ja, es geht um jemanden, der macht das öffentlich. Oder, Allahu a'lam, trinkt Alkohol und so weiter. Du sollst die Leute schützen vor solchen Menschen, die öffentlich sündigen. Wenn er versucht, seine Sünde geheim zu halten, dann sollst du ihn nicht bloßstellen. Also es geht hier um jemanden, der öffentlich die Sünde begeht. Dann geht es zum nächsten Punkt, was die Sühne der Riba betrifft. Also wie verbessere ich jetzt, wenn ich unberechtigt Riba vollzogen habe, gelästert habe? Derjenige, der über einen anderen schlecht spricht, hat zwei Vergehen begangen. Die eine der beiden Verfehlungen betrifft das Recht Allahs, da er etwas getan hat, was Allah verboten hat. Die Sühne dafür ist Reue und Bedauern. Also du sollst es bereuen, Allah um Vergebung bitten. Die zweite Verfehlung betrifft die Rechte des Menschen, denn der Verleumder hat die Ehre eines Geschöpfes Allahs verletzt. Wenn die Verleumdung die betroffene Person erreicht hat, soll er zu ihr gehen, sie um Vergebung bitten und ihr seine Reue über seine Tat zeigen. Also, Fall Nummer 1, diese Person hat das mitbekommen, dass du über sie, über diese Person schlecht geredet hast. Dann gehe zu dieser Person. Abu Huraira radiallahu anhu überliefert, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wer Unrecht an seinem Bruder begangen hat, sei es in Bezug auf sein Vermögen oder seine Ehre, der soll zu ihm gehen und sich mit ihm versöhnen, bevor der Tag kommt, an dem kein Dinar und kein Dirham mehr vorhanden ist. Wenn er gute Taten hat, werden sie den Betroffenen gegeben. Und wenn er keine hat, werden ihm die schlechten Taten des anderen auferlegt. Also, Fall Nummer 1, er hat's mitbekommen. Dann entschuldige dich bei ihm. Fall Nummer 2, er hat's nicht mitbekommen. Wenn die Verleumdung die betroffene Person nicht erreicht hat, soll der Täter für sie um Vergebung bitten, also für diese Person um Vergebung bitten, anstatt darüber diese Person darüber zu informieren. Also, wenn diese Person es nicht mitbekommen hat, dann geh nicht zu ihm und sag, Bruder, gestern habe ich über dich gelästert. Bitte vergib mir. Warum? Der Shaitan wird das benutzen. Er wird dann Groll hegen und einpflanzen. Und deswegen, was ist die Lösung? Bitte für diese Person um Vergebung. Zweitens, erwähne diese Person im selben Kreis, im selben Umfeld, in dem du gelästert hast, vor den gleichen Personen. Erwähne diese Person gut, positiv. Und mache etwas, damit du die Hasanat hast, wenn sie verlangt werden, Yawm al-Qiyamah. Also, er sagt, damit er ihr Herz nicht mit Groll erfüllt, indem er sie über etwas unterrichtet, was sie nicht wusste. Es wird überliefert, auch dieser Hadith ist schwach, die Sühne für denjenigen, den du verleumdet hast, ist, dass du für ihn um Vergebung bittest. Mujahid, rahimahullah, sagte, die Sühne dafür, dass du das Fleisch deines Bruders gegessen hast, also gelästert hast, ist, dass du ihn lobst und für ihn um Gutes bittest. Und ebenso sollst du es tun, wenn er bereits gestorben ist. Also wenn er es nicht mitbekommen hat, das Lästern, dann sollst du nicht zu ihm gehen und ihn informieren, sondern du sollst etwas Gutes tun und du sollst ihn loben. Irgendeine Sache. Du hast gesagt, boah, der schläft zu lange und vor der gleichen Truppe sagst du, Mashallah, also das ist ein super Handwerker, Allahumma barik, sehr vertrauenswürdig, der Bruder und so weiter. Lobe ihn. Die gute Tat löscht die schlechte Tat. Die nächste Plage der Zungen, also wir hatten ja über Al-Riba jetzt geredet, ist die Verleumdung. Und zwar An-Namimah. An-Namimah, darüber sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, der Verleumder wird nicht ins Paradies eintreten. Noch einmal, was bedeutet ein Hadith, wenn es heißt, wer dies und jenes tut, kommt nicht ins Paradies. Oder wer dies und jenes tut, bekommt das Paradies nicht zu riechen. Oder wer dies und jenes tut, bleibt für immer in Jahannam. Obwohl es keine Kuffertaten sind. Weil die Aqidah von Ahlus Sunnati wal Jama'ah ist, dass die Muslime ins Paradies kommen werden. Auch wenn sie gesündigt haben. Auch wenn sie in die Hölle kommen, möge Allah uns vor der Hölle bewahren. Sie werden rauskommen, irgendwann, und ins Paradies kommen. Im Gegensatz zu den Khawarij. Die sagen, nein. Jemand, der sündigt, auch wenn es kein Kufferakt ist, jemand, der Alkohol trinkt, Zinsen nimmt, der wird für immer und ewig in der Hölle bleiben. Und das ist die Aqida heutzutage der Ibadiyya, weil die Ibadiyya sind ja auch Khawarij. Nur die Ibadiyya sind eine Abspaltung von den Khawarij, die keine Gewalt anwenden. Die Ibadiyya haben sich entwickelt aus den Khawarij, aber die haben gesagt, wir sagen zwar, diejenigen, die Sünden begehen, sind Kuffar, aber wir bekämpfen sie nicht. Aber sie werden für immer und ewig in Jahannam bleiben. Die anderen Khawarij, anderen Sekten, kämpfen dann auch noch, ja, gegen die Muslime. Auf jeden Fall, und die Ibadiyya gibt's im Oman, das ist die Staatsreligion bei denen, und gibt's auch in Nordafrika, in Tunesien, Libyen, gibt's einige Ibadiyya. Auf jeden Fall, aber Aqidat Ahlus Sunnati wal Jama'ah ist, dass der Muslim, der kein Kufr begangen hat, sondern wir reden hier über die Sünden. Alkohol, Zina, Zins und diese großen Sünden, möge Allah uns davor bewahren. Derjenige, der als Muslim stirbt, den kann Allah bestrafen. Wir reden jetzt über Menschen, die nicht bereut haben. Hast du bereut? War es das? Alhamdulillah. At-Taubatu tajubbu ma qablaha, sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Die Taube löscht, was davor ist. Und der Nabi sallallahu alaihi wasallam sagte, An-Nadamu Taube, Bedauern ist Reue. Das heißt also, wer eine Sünde bedauert und bereut, der wird nicht dafür zur Rechenschaft gezogen, wenn seine Reue natürlich aufrichtig war. So, wenn jetzt jemand aber eine Sünde nicht bereut hat, der hat sein Leben lang Alkohol getrunken, ohne es zu bereuen, aber er war ein Muslim, der bezeugt, es gibt keinen Gott außer Allah und Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der betet, aber nach Salat al-Isha, möge Allah uns bewahren, geht er und trinkt er. So, dieser Mensch ist ein Fasiq, weil er eine große Sünde begangen hat, aber er ist ein Muslim. Wenn er es nicht bereut, kann Allah ihn bestrafen. Allah kann ihn auch begnadigen, wenn er will, subhanahu wa ta'ala. So, was heißt jetzt aber, dass jemand, der An-Namima, also diese Verleumdung, vollzieht, nicht ins Paradies kommt? Also, er kommt nicht ins Paradies, ohne vorher in Jahannam gewesen zu sein. Normalerweise, jemand, der sündigt, Allah kann ihm vergeben. Aber wenn ein Hadith erwähnt, der kommt nicht ins Paradies, das heißt, Allah wird ihm nicht vergeben. Außer er bereut, das ist wieder was anderes. Wir reden hier über Leute, die sündigen und bereuen nicht. Der kann nicht erwarten, dass Allah ihn begnadigt. Was heißt, jemand bleibt ewig in Jahannam, obwohl er ein Muslim ist? Das bedeutet, seine Strafe wird so lange sein, als ob er ewig in Jahannam ist. Möge Allah uns davor bewahren. Das wird also keine kurze Strafe. Möge Allah uns davor bewahren. Möge Allah uns erlauben, die Sünden zu bereuen, bevor wir sterben. Ja Rabbi, erwecke unsere Herzen zu einer aufrichtigen Reue. Ja Rabbi, vergib unsere Sünden, die wir noch wissen und die Sünden, die wir vergessen haben. Ja Rabbi al-Alamin. Also, der Nabi sallallahu alaihi wasallam sagte, la yadkhul al-Jannah qattat. Qattat bedeutet, derjenige, der Namimah begeht. Also, an-Namam. Verleumdung wird meist dafür verwendet, wenn jemand die Worte eines Menschen über einen anderen weiterträgt, etwa indem er sagt, der und der hat über dich dies und das gesagt. Also, was ist An-Namima? Grundsätzlich erst einmal das Hetzen gegenseitig. Du stiftest Hass und Feindschaft zwischen den Leuten. Du redest, du sagst, guck mal, der und der hat es über dich gesagt. Und dann nimmst du seine Aussage, wie dieser, ja, und der beleidigt ihn jetzt. Weißt du, was der andere gesagt hat über dich? Also dieses Streitstiften, das ist An-Namima. Al-Ghiba ist was? Du erwähnst ein Makel und das war's. Das ist Ghiba. Der ist geizig. Unberechtigt jetzt, ja. Also wenn du unberechtigt Namima machst. So, das war's. Riebe, ne? An-Namima ist jetzt was? Ist Riebe, um Streit zu stiften. Er hat gesagt, du bist geizig. Ja, aber der ist doch selbst geizig. Er hat gesagt, du bist geizig. Damit sie sich in die Haare kriegen. Möge Allah uns davor bewahren. Er sagt noch, doch sie ist nicht darauf beschränkt, sondern ihre Definition ist, das Offenbaren dessen, was jemand ungern offenlegt, offengelegt sieht, sei es aus Worten oder Taten. Also, An-Namima ist ein allgemeiner Begriff, kann auch für das Lästern benutzt werden, aber es ist eine spezielle Form des Lästerns. Also, du redest in Abwesenheit des einen und in Abwesenheit des anderen, um sie in die Haare zu bekommen, möge Allah uns davor bewahren. Und jeder, dem eine Verleumdung überbracht wird, etwa indem man zu ihm sagt, der und der hat über dich und dies gesagt, oder er hat dies und das gegen dich getan oder ähnliches, der hat sechs Dinge zu beachten. Also was ist, wenn jemand zu dir kommt und dir etwas berichtet? Erstens, er darf dem Überbringer nicht glauben, denn der Verleumder ist ein Fasiq, dessen Zeugnis zurückgewiesen wird. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wenn ein Fasiq zu euch kommt mit einer Kunde, mit einer Nachricht, dann vergewissert euch. An tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadibin. Nicht, dass ihr ein Volk aufgrund von Unvernunft trefft, also ihnen etwas antut und dann dies bedauert. Also Allah Azza wa Jal nannte den Überbringer der Nachricht Fasiq. Warum denn das? Es kann doch sein, dass jemand wahrhaftig ist. Ja, das ist die Minderheit. Die meisten Menschen mögen Klatsch und Tratsch. Hast du nicht gesehen, hast du nicht gehört, der hat das und oh, hast du mitbekommen. Das ist leider sehr verbreitet. Also ist die Regel, stopp, vergewissere dich, ob diese Person wahrhaftig ist oder nicht. Wie soll ich das wissen? Wenn jemand Tag und Nacht lästert, dann glaub ihm nicht. Wenn du jemanden kennst, der lästert nicht, und jetzt redet er, da muss schon irgendwas Gewaltiges passiert sein. Das ist ja nicht seine Art. Normalerweise, der redet nie über andere. Und jetzt sagt er dir, guck mal, der und der hat das und das getan. Allahu Akbar, das hat er nie gemacht. So hat er nie geredet. Also muss es was Besonderes sein. Und du kennst seinen Charakter. Du weißt, das ist niemand, der gönnt dem anderen nicht oder will ihm Schlechtes. Also wenn es ein Gottesfürchtiger ist, der normalerweise das nie macht, und jetzt redet er, dann muss es schon irgendetwas, da muss schon irgendwas dran sein. Aber wenn du weißt, der jede zweite Satz ist, hast du nicht gesehen, hast du nicht gehört, dem darfst du nicht glauben. Zweitens, er soll ihn davon abhalten und ihm den guten Rat erteilen. Sage mit Taqillah, fürchte Allah, warum redest du jetzt? Aber der hat wirklich über dich geredet, ja. Und selbst wenn er über mich geredet hat, warum sagst du mir das? Rede doch mit ihm, diese Person. Du sagst jetzt mit diesem Namam, der Namima begeht. Sag ihm, rede doch mit ihm, mit guten Worten und sag, hör auf. Du gibst ihm noch deine Hasanat. Klär ihn auf, diesen Namam, diesen Verleumder, dieses Feuerzeug, ja, dieses wandernde Feuerzeug, der in Brand setzen möchte, sag ihm, hör mal zu, was bringt dir das jetzt, dass du mir das gesagt hast? Ach so, das ist jetzt dein Dank dafür, ich habe dich gewarnt, aber das so funktioniert das nicht. Es geht jetzt nicht um Gefahren. Der hat gesagt, du hast kein Wissen. Wir alle haben kein Wissen. Die paar Infos, die ich habe, jetzt soll ich jetzt beleidigte Leberwurstsein jetzt, ja, nee, das ist doch so. Al-Ahnaf ibn Qais, rahimahullah ta'ala, als jemand zu ihm gesagt hat, ja, Munafiq, dann hat er gesagt, Subhanallah, du hast mich erkannt. Er hat nicht gesagt, geht's dir noch gut, weißt du überhaupt, wer ich bin? Er hat gesagt, du hast mich erkannt. Das ist, wenn man selbstkritisch ist, wenn man weiß, wer man ist. Natürlich meint er jetzt nicht, Al-Ahnaf ibn Qais, er ist ein Heuchler, also er ist kein Gläubiger. Aber subhanallah, jeder hat mal, was weiß ich, hat sich verspätet mal. Und diese As-Salaf us-Salih waren sehr, sehr detailliert in der Selbstabrechnung. Ja, subhanallah, ich habe einmal gesagt, ich komm, helf dir, aber subhanallah, dann bin ich doch nicht gekommen. La haula wa la quwwata. Das sind heuchlerische Eigenschaften. So denken wir nicht. Ja gut, einmal ist ja. Aber so waren die Salaf nicht. Die waren sehr, sehr präzise in der Selbstabrechnung, al-Muhasaba. Also sag ihm, wenn es nicht um Gefahren geht, jemand will deine Wohnung anzünden, okay, dann sagen wir, Jazakallahu khairan, dass du mir gesagt hast. Ja, aber wir reden hier über einfach nur Streit stiften. Ja, einfach nur, der will, aber weißt du eigentlich, was er gesagt hat über dich? Und leider, Shaitan hat es sogar geschafft, unter Menschen, die Strebende nach Wissen sind, so zu handeln. Möge Allah uns bewahren. Möge Allah uns bewahren. Krank. krank. Also wegen islamischem Wissen lästerst du, stiftest Streit. Und der hat gesagt, du hast keine Ahnung und du weißt, du darfst kein Fatwa. Ja, Ami. Was soll das? Behalte es für dich. Red nicht über ihn. Er soll von seinem abwesenden Bruder nichts Schlechtes vermuten. Aber ich weiß ganz genau, der mir das überbracht hat, der lügt nicht. Diese Person, die gelästert hat über mich, die Person wird es wirklich gesagt haben. Dann behandle oder dann erkenne, dass diese Person befallen wurde von einer Krankheit. Diese Person muss dir leid tun. Nicht überheblich, diese arme Miskin. Aber Alhamdulillah, wir sind ja nicht so. Sondern, ja Rabbi, rette mich. Mein Bruder ist leider krank, hat gelästert. Hätte ich sein können. Allah hat mich gerettet, dass ich nicht läster. Und Allah hat ihn nicht gerettet. Er hat gelästert. Ja Rabbi, rette ihn, ja Rabbi. Warum machst du Dua für ihn? Ja, weil die Malaika sagen, Amin, und dir das gleich. Ich will gerettet werden, damit ich nicht läster. Also sage ich, ja Rabbi, rette ihn. Ja Rabbi, vergebe ihn. Du machst noch Dua, dass Allah ihn vergibt? Ja, weil die Malaika werden sagen, Amin, und dir das gleich. Ich möchte doch, dass Allah mir vergibt. Wenn ich in der Dunya einem vergebe, vergibt mir Allah Yawm al-Qiyamah. So wie du zu den Menschen, so Allah zu dir. Irhamu man fil ard, yarhamukum man fis sama. Seid gnädig zu denen auf der Erde, so wird derjenige gnädig sein zu euch, der über dem Himmel ist. Aber Shaitan schaltet alle Schalter aus, damit du gar nicht an diese Sachen denkst. Du denkst nur, was denkt er eigentlich, wer er ist? Denkt er, der ist Ibn Taymiyyah oder was? Ja, ah, das zeige ich ihm jetzt. Ja? Ich mache ein Video jetzt gegen ihn. Das heißt also, erkenne die Gunst Allahs, tabaraka wa ta'ala, dass du nicht so jemand bist. Er ist befallen mit der Krankheit, dass er nach deinen Makeln sucht. Subhanallah. Du suchst nach dem Tafsir einer Ayah, nach der Erläuterung eines Hadith. Er sucht nach deinen Fehlern. Subhanallah. Was, yani, so einer tut einem doch leid, oder nicht? Noch einmal, nicht das Überhebliche, weil du weißt ganz genau, morgen kannst du in seiner Situation sein. Der Überhebliche, der denkt, also mir kann sowas nicht passieren. Also la hawla wa la quwwata illa billah, also Sachen gibt's. Morgen bist du derjenige, der im Sumpf und in der Müllhalde der Fehler und der Makel der Menschen sucht. Weil du dachtest, du bist derjenige, der unabhängig von Allah so toll ist. Aber wenn du ganz genau weißt, dieser Brand, der könnte dich befallen. Ja Rabbi, rette mich, ja Rabbi, ja Rabbi, ja Rabbi, das Feuer ist über, ja Rabbi, rette mich, ja Rabbi, bitte bewahre mich. Dann wirst du nicht hochmütig sein. Dann weißt du ganz genau, Allah ist der Einzige, der dich festigt. Er soll sich durch das, was ihm berichtet wurde, nicht zum Spionieren und Nachforschen verleiten lassen, gemäß der Aussage Allahs. وَلَا تَجَسَّسُوا. Ja, dieses Suchen nach den Makeln. Nabi sallallahu alaihi wasallam sagt, مَنْ تَتَبَّعَ عَوْرَةَ أَخِيهِ تَتَبَّعَ اللَّهُ عَوْرَةَ. Wer die Makel seines Bruders sucht, dem wird Allah seine Makeln suchen. Und derjenige, dessen Makeln Allah suchen wird, den wird er bloßstellen, selbst wenn er zu Hause ist. Möge Allah uns davor bewahren. Möge Allah uns davor bewahren. Ja, nee, das ist, dieser Hadith lässt einen wirklich wegschauen. Du siehst, da ist ein Makel, ich will es nicht sehen. Warum? Damit Allah nicht meine Makeln hervorbringt. Aber jemand, der wirklich kein Herz mehr hat, ist leblos das Herz, es pocht nicht mehr. Oh, Makel, endlich. Jetzt kann ich, und was macht er noch? Macht er Adel? Ja, da kann ich jetzt morgen richtig. Ja, okay, du hast jetzt morgen diesen Drang gesättigt. Übermorgen bist du in der Zeitung. Möge Allah uns davor bewahren. Möge Allah uns davor bewahren. Ja Rabbi, stelle uns nicht bloß. Ja Rabbi, verberge unsere Sünden. Ja Rabbi al-Alamin. Das heißt, der Mensch, der weiß, dass Allah Jalla wa Ala bloßstellt, der wird nie im Leben einen Genuss finden, wenn er einen Fehler seines Bruders sieht. Aber sollen wir nicht zum Guten aufrufen, das Schlechte verbieten? Ja, aber auf eine liebevolle Art und Weise, nicht auf Verleumdung, nicht auf Bloßstellung, nicht dieses kranke, ich freue mich, dass mein Bruder einen Fehler hat. A'udhu billah. A'udhu billah. Freust du dich, wenn du mitbekommst, dein Bruder hat Krebs? Dein Bruder hat Nierenversagen. Freust du dich? Ja, Nierenversagen. Ja, jetzt, ja, viel Spaß. Jetzt. Ist doch krank, oder? Wenn jemand so reden würde, ist doch krank. Ja, der hat einen Fehler, der hat die Eier gelesen, der hat aber falsch. Geht's jetzt gut? Subhanallah, jeder kann mal falsch liegen. Ja, ja, nee, nee, aber der hat das zwei, dreimal gemacht. Ja. Geht's dir noch gut? Übermorgen vergisst du den ganzen Koran. Und jetzt? Wer hat dir den Koran geschenkt? Du selbst? Oder ist es Allah Jalla wa Ala? Übermorgen machst du Fehler. Deswegen eines Tages war ja einer der Gelehrten bei Harun al-Rashid. Einer hat vorgebetet in einer Surah. Ich glaube, Qul ya al-Kafirun hat er einen Fehler gemacht. Nach dem Gebet hat er ihm gesagt, Qul ya al-Kafirun, machst du Fehler? Dann hat er dann das nächste Gebet vorgebetet, hat das für Surat al-Fatiha einen Fehler gemacht. Deswegen sagen die Ulama, wer einen Menschen aufgrund einer Sünde beleidigt, wird die Sünde selbst begehen. Sollen wir nicht zum Guten aufrufen? Doch nicht beleidigen! Das ist doch ein Unterschied zwischen einem, der sagt, Habibi, guck mal, versuch näher zu kommen zu Allah. Guck mal, diese Sünde, wie lange dauert dieser Genuss? Er wird vergehen. Bitte Allah um Vergebung. Das ist eine Sache. Der andere, guck mal, a'udhu billah, diese Leute, astaghfirullah, spottet über Sünder. Und subhan rabbi al-azim, yani wie oft hat man das selbst erlebt, Menschen, die waren so und dann, Allah al-musta'an, Allah al-musta'an. Wer hochmütig ist und herabschaut auf die Menschen, der wird irgendwann unter diesen Menschen sein, sodass sie auf ihn herabschauen. Möge Allah uns bewahren. Es wird überliefert, dass Sulaiman ibn Abd al-Malik zu einem Mann sagte, es ist mir zu Ohren gekommen, dass du über mich geredet und gesagt hast, dies und das. Der Mann erwiderte, ich habe das nicht getan. Da sagte Sulaiman, du hast die Wahrheit gesagt. Das war's. Der hat nicht diskutiert, doch und weiter. Und er hat gesagt, ich habe es nicht gesagt. Okay, salam alaikum. Yahya ibn Abi Kathir sagte, ein Verleumder richtet in einer Stunde mehr Unheil an, als ein Zauberer in einem Monat. Es wird berichtet, dass ein Mann einen Sklaven kaufen wollte. Da sagte dessen Herr, ich erkläre mich von Verleumdung und Lüge frei. Der Mann antwortete, du bist davon frei und kaufte ihn. Also es war ihnen wichtig, diese Sache zu erklären. Ja, also ich bin niemand, der lügt, betrügt. Also dieser Verkäufer, ja. Daraufhin begann der Sklave zu seinem neuen Herrn zu sagen, also der eine hat jetzt diesen Sklaven gekauft. Der Sklave hat angefangen zu sagen, guck mal, deine Frau, die ist unzüchtig, unanständig, begeht Zina. Und sie will dich töten. Und zur Frau sagte er, dein Mann will eine andere heiraten und eine zweite Frau haben. Wenn du willst, dass ich ihn dir wieder zuwende, damit er weder heiratet noch eine andere Frau hat, dann nimm ein Messer und schneide ihm ein paar Haare. Zum Mann sagte er, sie will dich töten, wenn du schläfst. Da legte der Mann sich hin und tat so, als ob er schlafen würde. Die Frau kam mit dem Messer, um ihn ein Haar abzuschneiden. Da ergriff er, was dachte der Mann? Die bringt mich jetzt um. Also hat er das Messer genommen und hat sie getötet. Daraufhin kamen die Angehörigen der Frau und haben ihn getötet. Das ist Nemime. Möge Allah uns davor bewahren. Und deswegen hüte dich davor, Sachen weiterzugeben, Information oder weiterzugeben. Du weißt nicht, was daraus passiert. Da muss man aufpassen. Es mag sein, dass Menschen sogar gewalttätig werden, nur weil du irgendwas gesagt hast und übermittelt hast. Ja, aber Sekunde mal, ich wollte warnen, auf kluger, weiser Art und Weise. Du musst aufpassen. Ist die Situation, die Zeit gegeben, die Art und Weise, wem gebe ich diese Information, dieser Person oder einer anderen Person? Einfach so drauf losreden, wisst ihr eigentlich, was euer Sohn, eure Tochter gemacht hat? Ich habe sie gesehen. A'udhu billah. Solche Sachen behandelt man langsam, behutsam, mit Weisheit. Gucken, was kann passieren. Ich einfach drauf losreden. Dann, inshallah, machen wir an dieser Stelle einen Halt. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Zungen reinigen. Möge Allah unsere Zungen bewahren vor Lästern, Verleumden, vor Riebe und Nemime. Möge Allah uns Weisheit schenken. Möge Allah unsere Herzen leeren, den Groll aus unseren Herzen entnehmen und den Neid und die Missgunst und füllen mit Liebe zu unseren Geschwistern. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته